Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Herzlich willkommen bei Sport im Kopf. Schön, dass du heute wieder oder auch zum ersten Mal zuhörst. Meine heutige Gästin stammt aus dem Fichtelgebirge und ist Profi-Triathletin auf der Langdistanz. Im Herbst 2023 bekam sie die Diagnose Erschöpfungsdepression. Training, Wettkämpfe, Zukunftspläne, alles musste erstmal pausieren. Der Weg zurück war lange, schmerzhaft und alles andere als geradlinig. Dennoch gelang ihr dank viel Hoffnung, Unterstützung und professioneller Hilfe ein Comeback. Sie konnte sich sowohl 2024 als auch 2025 für die Ironman-Weltmeisterschaften qualifizieren und gewann 2025 mit neuem Streckenrekord einen der härtesten Langdistanz-Triathlons der Welt, den Norseman-Triathlon in Norwegen. Gemeinsam mit dem Filmemacher Julian Zimmermann und mit Unterstützung der Robert-Enke-Stiftung wurde ihr Weg in einer sehr persönlichen Dokumentation festgehalten. Und genau über diesen Weg wollen wir auch heute in dieser Folge sprechen. In diesem Sinne sage ich Servus und herzlich willkommen, Julia Skala.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Es freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, mit Triathleten, Triathletinnen ist es ab und zu so eine Timing-Sache, gerade mit den langen Trainingsumfängen von morgens bis abends. Deswegen starten wir morgens. Wie geht's dir denn gerade?
Ja, gerade ist ein bisschen, grundsätzlich geht's mir gut, aber es ist, ja, der Winter war jetzt lang und ja, gerade ist ein bisschen so Achterbahnfahrt, aber jetzt machen wir das Beste noch draus.
Wo darf ich dich denn verorten? Also wo wohnst du?
Wir wohnen im Fichtelgebirge, also in Oberfranken. Nicht direkt um Fichtelgebirge, ein bisschen am Rande. Aber das ist eigentlich immer das, wo ich dann als Heimat sehe, weil da verbringt die meiste Zeit mit dem Fahrrad.
Ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich auch zu Trainingszwecken besser als mittendrin.
Ja, das stimmt.
Julia, ich bitte ja meine Gäste immer zu Beginn der Aufnahmen, sich persönlich, also privat in drei Worten zu beschreiben. Und bei manchen, das merke ich auch immer wieder in meiner Arbeit, unterscheidet sich das ein bisschen davon, wie man sich beruflich, also in dem Fall als Athletin, beschreiben würde. Was für drei Worte fallen dir denn ein? Für dich persönlich, privat und für dich als die Triathletin?
Also ich glaube, ein Wort, was mich in beiden Situationen beschreibt, ist abenteuerlustig. Mhm. Ich mag das sowohl in sportlicher Hinsicht, aber auch wenn der Sport mal weggelassen wird, sage ich mal. Perfektionistisch, eher in der sportlichen Hinsicht womöglich und auch nur dann, wenn es um mich körperlich geht, weil alles, was mit Details an Material zu tun hat, bin ich absolut nicht perfektionistisch. Das macht zum Glück mein Drumherum. ja, und sonst würde ich schon sagen, sehr empathisch. Mhm. Eher wahrscheinlich als menschliche Person, weil man dann trotzdem manchmal versuchen muss, mehr egoistisch zu sein in sportlicher Hinsicht. Und das kreuzt sich oft und ist, glaube ich, auch manchmal ein Problem.
Da kommen wir wahrscheinlich später noch drauf. Ist ganz spannend, dass du es ansprichst, weil mir das natürlich total oft begegnet in meiner Arbeit mit Athleten, Athletinnen, egal ob Männer oder Frauen, dieses Thema gesunder Egoismus. Und gerade wenn das kollidiert mit den privaten, persönlichen, eigenen Werten, ist es natürlich im Leistungssport, Spitzensport oft schwierig, dass sich das in Ordnung oder richtig anfühlen kann. Deswegen betitel ich es dann immer als gesunder Egoismus.
Ja, das vielleicht sollte ich mir das gesund auch mit dazu nehmen.
Siehst du, das ist das Schönste, wenn dann beide noch aus dem Podcast was mitnehmen können und die Zuhörer, Zuhörerinnen nämlich auch, weil das ist auch was ganz vielen im Alltag begegnet. Der fehlende gesunde Egoismus, bei dem man nicht unbedingt anderen um sich herum was nimmt oder wehtut, aber mehr auf sich schaut. Also man kann es auch bedürfnisorientierter nennen, aber ich finde gesunder Egoismus, finde ich, einen ganz witzigen Begriff. Ich habe ja in der Einleitung bereits erwähnt, worüber wir heute sprechen wollen und möchte dir da vorab auf jeden Fall schon mal Danke sagen für deine Offenheit auch, weil es ja auch kein ganz leichtes Thema ist. Fangen wir mal von vorne an. Wie war das oder erinnerst du dich daran, dass du das erste Mal gemerkt hast, dass irgendwas nicht stimmt? Oder oft ist es ja auch so, dass es beim selbst länger braucht und man von außen schon mal Rückmeldungen oder Feedback bekommt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist.
Ja, das müsste jetzt schon fast die Saison 23 gewesen sein. glaube ich, ja. Da ging es relativ, ja, über die Saison hinweg, übers Jahr hinweg, habe ich gemerkt, dass mir Rennen sehr schwer fallen. Also es war wirklich wie eine Art, ja, ich sage es auch in dem Film, wie eine Art Überlebenskampf, mich dahinzustellen. Das war kein gesundes Aufgeregtsein mehr. Und da habe ich schon gemerkt, ich konnte es auch überhaupt nicht kompensieren, auch nicht mit irgendwelchen Techniken oder so. Das war schwer auszuhalten irgendwie. Und ja, dann ist über den Alltag sind immer mehr Sachen dazu gekommen. Ich habe gemerkt, ich habe früh Angst vor dem Tag und habe Herzrasen bekommen. Ich bin auch sehr unleidig geworden. Also ich war wirklich, die kleinsten Sachen haben mich auf die Palme gebracht. Ich war super gestresst und ja, habe dann auch gemerkt, dass ich oft das am Anfang war es immer mal und dann ist was jedes Mal so gewesen, dass ich bei jeder Trainingseinheit angefangen habe zu weinen und angehalten habe und was auch ganz extrem war, waren ja Selbstgespräche, die ich fast von morgens bis abends geführt habe und ich muss ganz ehrlich sagen, die, was ich da mit mir selbst geführt habe, die würde ich mit keinem anderen Menschen so führen. Also ja, so hat sich das eigentlich irgendwie alles so langsam eingeschlichen, wo ich gemerkt habe, das sollte, glaube ich, nicht so sein.
Du hast jetzt eh gerade schon ganz deutliche Symptome der Depression oder depressiven Verstimmungen angesprochen. Diese negativen Gedankenkreisen, Spiralen und auch Selbstgespräche, die ja eigentlich sehr, sehr gut sind, wenn man die führen kann, aber eher in einem destruktiven Ton und nicht in einem sehr konstruktiven. Das finde ich auch ganz spannend, wie du es beschreibst, dass du so mit einem guten Freund oder jemand anderem nicht sprechen würdest.
Ja, nee.
Das ist dann, ist dann immer der Umkehrschluss. So, was würdest du deiner besten Freundin raten? Und das sind meistens sehr, sehr gute Ratschläge, die man sich in diesen Momenten nicht geben kann. Auch die Angst vor dem Alltag, das ist ja auch so ein ganz deutliches Symptom. Wie war das mit deinem Schlaf? Weil ich kann mir vorstellen, dass das ja vielleicht dann schon auch irgendwann sich in den Schlaf auch hineingezogen hat, und den beeinflusst hat, was als Leistungssportlerin natürlich eine Katastrophe ist.
Definitiv, ja. Also über die Saison waren diese Symptome so da und dann über den Winter, also dann hatte ich auch praktisch im Herbst so mehr oder weniger die Diagnose Erschöpfungsdepression, habe dann aber ja entschlossen, wir gehen nochmal nach Chironas und trainieren da, also mit meinem Partner. Und in der Zeit ist es dann richtig, sage ich mal, ja, schlimm geworden. Also ich habe teilweise war von, also Schlafen war für mich Horror, die Vorstellung, abends ins Bett gehen zu müssen, weil ich einfach ich von 1 Uhr bis, keine Ahnung, 5 Uhr wach war. Ich habe so viel Hörbücher gehört, wie ich wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr hören werde. Ja, da kamen dann einige Sachen dazu. Also der Schlaf, das war das Schlimmste, weil ich konnte in der Nacht nicht schlafen und am Tag, wenn ich früh aufgewacht bin, war ich natürlich gerädert. Das hat mir eigentlich dann alles genommen und ich habe dann auch gemerkt, dann kamen halt ganz viele körperliche Symptome hinzu. Und irgendwann hat dann mein Körper abgeschalten und hat gesagt, okay, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann mach's ich jetzt für dich. Und dann bin ich krank geworden, aber richtig, also bin zweimal dann auch umgekippt und alle Sportler in meinem, also wir waren zu einer Sportler-WG mehr oder weniger, alle waren topfit. Also da, ich habe auch anscheinend, ich war nicht ansteckend, das war echt tatsächlich was rein körperliches. Ja, war das sehr lang sehr krank und ab dem Moment war ich eigentlich dauerkrank. Also ich konnte mal einen Tag trainieren, dann war es wieder da und dann habe ich schon gemerkt, jetzt langt's.
Ja, was da passiert, ist ja, nennt sich ja auch Shutdown. Also der menschliche Körper funktioniert ja unfassbar lange, unheimlich gut. Also sei es im Leistungssport, aber auch im Alltag, falls Zuhörer, Zuhörerinnen heute zuhören, die vielleicht auch ähnliche Situationen schon mal erlebt haben oder im Umfeld jemanden haben. Es sind ja alles Anzeichen, die auch nicht von heute auf morgen kommen, sondern die natürlich schleichend kommen. Das ist ja auch oft das Gefährliche. Und du hast total schön beschrieben, am Anfang denkt man so, ich versuche Dinge noch zu regulieren. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man nicht gleich in Panik ausbricht, sondern gewisse Punkte, vielleicht Angst vor einem Wettkampf, was ja auch ein Stück weit normal ist, regulieren kann, wenn einem nur auffällt über eine lange Zeit. Und deswegen spricht man bei den Symptomen ja auch immer von Intensität, also wie stark ist es, Dauer, wie lang dauert die jeweilige Phase an und Häufigkeit, wie oft tritt es auf. Und wenn diese drei Punkte alle zu oft scoren oder zu hoch scoren, dann glaube ich, sind es ganz, ganz wichtige Warnzeichen. Und wenn man die alle noch übergeht, dann passiert das, was Julia gerade beschrieben hat, dass der Körper irgendwann sagt, du, mir reicht's jetzt. Ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf und ich mache jetzt einen Shutdown, was sich in verschiedenen Varianten auch zeigen kann. Sei es dann auch Panikattacken oder eben wirklich krank werden. Und das wäre nämlich meine nächste Frage auch gewesen. Die körperlichen Symptome, gerade als Leistungssportlerin, wie und welche hast du wahrgenommen oder wahrnehmen können?
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, immer noch. Also das ist noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und wir hatten im Oktober ein sehr einschneidendes Erlebnis mit meinem Partner. Und das hat bei mir auch leider ausgelöst, damit ich da wieder sehr stark zurückverfalle. Deswegen kann ich eigentlich von der Ist-Situation sprechen. Damals war es so, dass ich, insgesamt, ich habe schon öfter einen Hörsturz jetzt gehabt. Letzte Saison hatte ich dauerhaft Halsschmerzen, wo ich wirklich dachte, ich kann ja dauerhaft krank sein. Und so war ich körperlich fit, aber ich habe jeden Tag mit dem angeschwollenen Hals zu kämpfen gehabt. Ich merke es extrem, was die Gelenke und Muskeln angeht mittlerweile. Ja. Und eigentlich kommt immer zu was anderes dazu. Also wie gesagt, wenn es kein Hörsturz ist, dann merke ich, dass meine, zum Beispiel auch von heute auf morgen, meine Fußgelenke extrem schmerzen. Lauter so Sachen dann, was auch, wenn ich okay schlafe, dann ist es aber meistens so, dass ich ganz, ganz real träume jede Nacht. Mhm. Und meistens sind es sehr, keine schönen Träume, sage ich jetzt mal. Mhm. Und mein Partner ist dann auch immer meistens auf 7:30 Stellung, weil ich dann anscheinend auch sehr viel wild gestikuliere. Also schlafen ist dann immer so ein bisschen kritisch. Aber ja, wenn ich jetzt überlegen würde, da fallen mir bestimmt noch ein paar Sachen ein. Es ist wirklich auf unterschiedlichsten Ebenen kommen da Sachen dazu. Manchmal ist es auch so, dass ich auf einmal schlecht sehe. Also man merkt einfach, dass das Nervensystem wirklich sich ständig irgendwas sucht. Ach, heute funktioniert das wieder, dann nehmen wir mal was anderes dazu. Ja.
Das mit dem Sehen ist auch ein interessanter Punkt. Vielleicht kennen das auch manche. Ich kenne das auch von mir in sehr stressigen Phasen, dass zum Beispiel das Auge so zum Zucken anfängt, ein Auge immer wieder, oder so zum Ziehen und Zucken anfängt. Wenn dann auch noch das Sehnerv beeinträchtigt ist, oder er ist ja jetzt strukturell nicht beeinträchtigt, aber funktionell und auch die ganzen Wahrnehmungssensorik, dass das auch Dinge sind, die natürlich beeinflusst sein können. Konzentration ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich extrem schwer tut.
Ja, also Konzentration bin ich auch. Kleinigkeiten, die wirklich leicht von der Hand gehen, merke ich jetzt, dass ich manchmal einen Satz, also wirklich einen kurzen Satz mit wenig Input dreimal lesen muss, um mir zu merken, was ich denn jetzt gerade machen wollte. Oder mir fallen die einfachsten Wörter dann nicht ein. Also da merke ich schon, das ist auch enorm gehemmt. Alles, was auch Energie oder, weil du es jetzt meintest mit dem Sport, man merkt auch teilweise früh, also diese Angst vom Tag, die ist bei mir auch sehr, sehr groß, wenn es sehr schlimme Phasen sind. Und man fragt sich am Abend, wenn man dann zum Training dreimal gegangen ist, da fragt man sich oft, wie man den Körper dahin gebracht hat, weil früh, wenn man aufsteht, fühlt man sich, als hätte man eine Langdistanz hinter sich, hatte keinen Schlaf, also die Arme tun weh, die Beine, es ist nicht ein energievolles Gefühl, sage ich jetzt mal.
Man ist halt auch gerädert, also das ist ja auch der Körper und vor allem der Kopf, die arbeiten natürlich da auch ganz stark und müssen verarbeiten. Und ich glaube, nur auch nochmal für alle, die heute zuhören, wie du es gerade schon betont hast, wir sprechen jetzt auch in dem Gespräch nicht darüber, dass du die Diagnose bekommen hast und geheilt wurdest, sondern es geht ja vor allem auch um ein Leben mit der Diagnose. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch nochmal zu betonen, dass das jetzt alles nicht vorbei ist, sondern immerhin in Phasen oder ich spreche auch manchmal in Wellen, auch immer wieder kommen kann.
Ja.
Weil es ja oft so schwierig nachvollziehbar ist. Also jetzt arbeite ich ja auch als Psychotherapeutin, neben dem, dass ich als Sportpsychologin arbeite und bin da gut ausgebildet, aber trotzdem, ich kann es nicht fühlen, weil ich habe es noch nicht erlebt. Da muss man auch, zumindest ich aus meiner Position bin
Zum
da
Glück.
Immer, ja, zum Glück, genau, bin da auch sehr, sehr ehrlich, und muss man auch. Deswegen, so mein Gegenüber ist auch immer der Experte oder Expertin auf der Gefühlswelt, aber manchmal bitte ich darum, ein Bild zu beschreiben. Wie würdest du denn ein Bild beschreiben, was diese Gefühlswelt gerade in so einer ganz dunklen Phase beschreiben könnte?
Es gibt fast zwei Bilder für zwei unterschiedliche Phasen, sag ich mal. Zum einen ist es die, als würde man wie unter einer Glaskuppel sitzen, aber alleine. Und man sieht, dass das Leben stattfindet, aber man selber ist nicht mehr so Teil davon. Also man kommt da nicht mehr hin. So, man sitzt da eben schon eher allein. Die anderen sehen dich auch, aber ja, es ist irgendwie, es ist was dazwischen, was einen davon abhält, da teilzunehmen, sag ich mal.
Am Leben teilzuhaben, ja.
Genau. Aber die, also was wirklich schlechte Phasen anbelangt, ist es eher, ich empfinde das schon so, als würde wie so ein schwarzes Etwas in dich reinkriechen. Das klingt dramatisch, aber es fühlt sich wirklich so an, als würde irgendwas anderes etwas von dir einnehmen und du was abgeben. Du fühlst dich einfach nicht mehr selber wie du und das lähmt dich. Also, und umso mehr das halt von dir erfasst, umso, sag ich mal, schlechter geht's dir. Ja.
Ja, es sind zwei gute Bilder, die ich kenne aus meiner Arbeit und es beschreibt ja auch ganz gut den Umstand dieses, man wird schon irgendwie so wahrgenommen, aber man kann einfach nicht teilhaben. Man hat selber nicht die Kraft und man möchte ja dann auch niemanden wirklich zur Last fallen. Das ist ja dann auch oft noch so ein Thema, dass sich dann, ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Also man möchte natürlich dann auch, man merkt ja irgendwie, ich kann nicht mehr, ich möchte aber auch nicht zur Last fallen. Und was ja auch ein Riesenthema ist bei psychischen Erkrankungen, wie zum Beispiel einer Depression, man sieht's außen nicht so wirklich. Also mir begegnet das immer wieder in der Arbeit, dass Menschen sagen, ja, wenn ich doch einfach nur ein gebrochenes Bein hätte oder einen offenen Bruch oder Krücken hätte oder wenn man es sehen würde. Aber man sieht's einfach nicht. Und gerade die Betroffenen haben damit ein Riesenproblem, weil es herrscht immer so der Gedanke, ja, ich sehe ja eigentlich ganz gesund aus. Eigentlich fehlt mir ja nichts.
Ja, das ist richtig. Das ist auch schwierig, finde ich, vor allem mit noch dritten Personen, sag ich mal. Ich gehe jetzt damit sehr offen um, aber ich verstehe, wenn viele darüber dann auch gar nicht reden wollen, weil zu hören, ja, jeden geht's mal schlecht, jeder hat schlechte Tage, das ist, was antwortet man darauf? Also man geht dann, sagt einfach, ja, genau so ist es, weil es weiter zu erklären bringt meistens jetzt nicht ganz so viel. Ja, das ist, es ist schwierig. Also mir wäre es auch manchmal lieber, wenn ich irgendwas Greifbareres hätte, wo ich sage, okay, und dann warte mal so und so lang und dann fangen wir damit an und dann kommt die Therapie. Aber so ist es halt schon, man muss auf so Kleinigkeiten achten, auf so kleine Symptome, man muss das kennenlernen, man muss sich damit kennenlernen und dann irgendwie auch herausfinden, okay, wenn das eintritt, müssen wir das und das tun, um halt diese schlimmen Phasen, sag ich mal, zu überstehen und dem nicht so viel Raum zu überlassen.
Ja. Ja, es ist weniger greifbar, das stimmt. Wobei ich erkläre das dann auch, es gibt ja auch eine physiologische Ebene und es gibt ja auch andere Erkrankungen auf physiologischer Ebene, die man jetzt auch nicht sieht, wo aber halt auch was passiert, wo es einfach um chemische Prozesse geht. Das ist ja, finde ich, auch ganz wichtig, was viele auch nicht wissen, dass eine Depression ja jetzt auch nicht nur Stimmungen irgendwie so sind, so und Gefühle und negative Gedanken, sondern dass da ja auch chemische Prozesse nicht so ablaufen, wie sie ablaufen sollten. Da gehen wir jetzt auch gar nicht ins Detail, weil das zu kompliziert wird, aber da geht es ja viel um die Ausschüttung von Botenstoffen oder eben nicht mehr und dass die auch nicht mehr wieder aufgenommen werden können in der Menge, wie sie aufgenommen werden sollten. Und das, finde ich, hilft oft auch nochmal als dritte Säule neben Gefühlen, Gedanken, es also für sich selbst es zu akzeptieren, aber auch um es zu erklären.
Das ist richtig, ja. Also für mich auch selber war nur allein, dass jemand anderes eine Diagnose stellt, war für mich okay. Es gibt dieses Krankheitsbild und habe mich natürlich dann auch damit beschäftigt und dann das bisschen so auch für sich selber anzuerkennen, dass wenn es einem, also wenn man früh aufsteht und merkt, okay, ich kann den Tag nicht leisten, dass man dann nicht denkt, oh, jemand anders schafft es auch. Ja, aber ich habe dieses Krankheitsbild und es ist dann schon einfacher.
Das war jetzt genau meine nächste Frage, die du mir perfekt vorweggenommen hast. Ob es eben auch erleichternd war, endlich einen Namen, einen Begriff zu haben für die Symptomatiken. Du sprichst ja von einer Erschöpfungsdepression, wo man so ein bisschen sagt, das ist so eine diagnostische Brücke zwischen Burnout und einer klassischen Depression oder depressiven Episode. Und ich erlebe das ganz oft, wenn Leute bei mir sitzen und man drüber spricht. Und das habe ich tatsächlich auch sehr viel jetzt mit Leistungssportlern erlebt. Ich das mal in den Raum stelle. Es klingt für mich wie eine depressive Episode oder es klingt für mich nach Panikstörungen oder es klingt für mich wie eine Angststörung. Und ich muss sagen, ich habe da auch bisher eigentlich keine negativen Erfahrungen gemacht, sondern eher sehr viel Dankbarkeit erlebt, weil man es endlich benennen konnte, erklären konnte und dann schon einfach überlegen konnte, okay, woher kommt das? Also ein Erklärungsmodell dafür finden und was machen wir jetzt damit? Und es ist ja schon auch so, dass man viel machen kann. Und ich habe das auch gerade in den letzten 2 Jahren oft erlebt, dass Leistungssportler, Sportlerinnen auch extrem erfolgreich wieder sein konnten, wie bei dir. Und das finde ich auch so eine schöne Message, auch für Nicht-Sportler, Sportlerinnen. Das ist auch nicht das Ende, sondern man kann sehr gut lernen, damit zu leben oder einen Umgang auch damit zu finden, wenn man anfängt, sich dann auch professionelle Hilfe zu suchen und sich damit zu beschäftigen.
Ja, absolut. Also zum einen, ja, womöglich war es bei mir eher erst ein Burnout und das wurde übergangen und hat dann praktisch wie in einer Depression also geendet, sage ich mal.
Da legt sich die Glaskuppel dann drüber. Das ist eigentlich ein ganz schönes Bild. So die Depression legt sich ja dann oft drüber auch.
Genau, ja. Und da waren auch viele Sachen, also ist auch viel los und ich glaube auch, dass ich schon weiß, woher dieses ganze Konstrukt, also dass das ganze Konstrukt von den letzten vielen Jahren, also es hat nichts mit einer Kurzfristigkeit zu tun und es hat auch immer nichts, das ist auch immer, finde ich, wichtig zu wissen, es hat auch nichts mit einer schweren Kindheit zu tun, vom Elternhaus zum Beispiel, überhaupt nicht. Also ich habe ganz tolle Eltern und die haben uns so viel ermöglicht, also da kommt es auch nicht her, aber es, wenn du halt bestimmte Charaktereigenschaften hast und einen bestimmten Lebensweg wählst, das war bei mir schon so, dann daraus merke ich einfach, dass diese ganze Masse an Punkten am Schluss und weil ich jetzt dann den Weg Profisport gewählt habe, vielleicht wäre es gar nicht so geworden, wenn ich eine andere Berufssparte gewählt hätte. Mhm. Das Ganze hat es dann einfach dazu geführt, dass das daraus gekommen ist und ich merke auch, dass es, weil du ja meintest, dass man als Profisportler zurückkommen kann, ich glaube auch, dass es ganz unterschiedlich, also ist ja eh so, dass Depression nicht nur ein Gesicht hat. Und ganz viele denken halt, okay, naja, so schlimm kann die Depression ja nicht sein, weil sie geht ja noch zum Training zum Beispiel. Mhm. Aber es muss nicht immer sein, dass man, sag ich mal, apathisch im Bett liegt und nicht mehr aufstehen kann. So, also ich schaff's früh aufzustehen und ich schaffe auch einen 6-Stunden-Trainingstag. Aber dass zum Beispiel mein Partner einkaufen geht, mein Partner mit dem Hund rausgeht, mein Partner kocht, mein Partner sagt, hey, wir müssen auch das machen, sich um die Steuer kümmert, um das, das sieht keiner, weil dafür habe ich einfach keinen Kopf, keine Energie. Also er versucht einfach nur, okay, Julia, Fokus Training und nimmt mir alles ab. Und das sind halt dann die ganzen Nebengeräusche, sag ich mal, die werden halt versucht auszuschalten.
Ja. Ja, das ist auch, es ist gut, dass du das erwähnst und auch der Punkt, dass natürlich auch eine Depression oder eine psychische Erkrankung immer verschiedene Gesichter hat. Also man kann lernen, damit zu leben und seinem Beruf. Jetzt ist natürlich Profisport auch extrem, aber es gibt auch den Punkt, wo man den auch hinterfragen muss und vielleicht auch einen, gibt ja auch andere Berufe, aber Berufswechsel anstreben muss, weil, wie du es schön beschrieben hast, vielleicht die Persönlichkeit und deswegen, ich arbeite sehr gerne mit dem biopsychosozialen Modell, wo der Körper eine wichtige Rolle spielt, die Seele, also einfach wie sind wir von unserer Gefühlswelt her und unser Umfeld auch, also aus welchem Umfeld komme ich, in welchem Umfeld befinde ich mich jetzt und auch gut, dass du es betonst, das hat auch nicht zwangsläufig immer mit einer schwierigen Kindheit zu tun, bringt natürlich manchmal eine gewisse Vulnerabilität, so ist es schon, aber auch ganz losgelöst davon haben diese Erkrankungen immer sehr verschiedene Gesichter. Kann auch, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, damit arbeite ich auch ganz ehrlich, kann auch bedeuten, dass es ein Karriereende heißt.
Ja, das war von Anfang auch im Raum gestanden. Also mein Therapeut ist auch so, dass er, wie soll ich sagen, auch immer mir die Möglichkeit wieder in den Raum stellt. Ja. Also immer sagt, wir wissen ja, wir können jederzeit sagen, ich höre auf so.
Ja.
Also das ist immer, sage ich mal, nicht mal der Plan B, sondern der Plan A, A1,5 so ungefähr.
Ja.
Ich habe mich auch von Anfang an, wo ich in Therapie dann bin, damit auseinandergesetzt, was wäre, wenn ich es nicht mehr schaffe. Und es ist halt, zum einen denkt man sich, zum einen muss ich sagen, bin ich so eingestellt, dass ich mir denke, das wäre okay. Ich hätte viele andere Dinge, wo ich sage, hey, wir können nach, oder ich kann nach dem Sport dies oder jenes machen. Das war eigentlich schon immer so, weil ich auch viele andere Dinge noch im Kopf habe, die ich gern machen wollen würde. Andererseits ist es aber schon so, ich habe schon sehr lange oder sehr viel Zeit meines Lebens darin investiert, auch Dinge hinten anzustellen oder auch gar nicht zu machen, nicht zu erleben, war auf vielen, bei vielen Sachen nicht teil, weil ich beim Sport war oder ich war eine Zeit lang auch ja einfach, sag ich mal, ich habe eine normale Ausbildung gemacht und habe alles nebenbei so ein bisschen für mich immer gemacht, aber habe schon ja viel investiert und jetzt denkt man sich, okay, eigentlich wäre ich jetzt da, wo man sagt, okay, jetzt sind wir wirklich auf einem Profi-Level und jetzt könnte man aufbauen und jetzt müsste ich sagen, das war's. Und das ist eigentlich das, was dann wehtut, ne? Weil dann denkt man sich so, boah, so viele Jahre, so viel Zeit investiert.
Ja. Ich finde es aber, also mich hätte es jetzt auch sehr gewundert, wenn der Therapeut das nicht in den Raum stellt.
Ja, nee, der eigentlich Kollege, immer.
Fast das denke ich mir, kann ich mir sehr gut vorstellen. Gibt auch viele Kollegen, die jetzt auch nicht ganz so leistungssportaffin sind, zum Beispiel wie ich. Aber es ist auch absolut richtig. Man muss es auch in den Raum stellen. Ich habe es ja betont, es gibt auch andere Berufe, die würde ich auch in den Raum stellen, ob man die vielleicht ändern muss, ob man vielleicht auf eine 30-Stunden-Woche umschwenken kann, ob man vielleicht einen Job sucht, wo man weniger pendelt. Also es gibt ja auch in anderen, bei Menschen, die nicht im Leistungssport tätig sind, Umstände, die man vielleicht, äußere Umstände, die man vielleicht ändern sollte. Aber ich verstehe den Weg und es ist ja auch, du empfindest ja wahrscheinlich auch sehr viel im Leistungssport und es wäre jetzt so meine nächste Frage, die mir gerade kommt. Gibt es irgendwas, was auch gekoppelt ist an den Leistungssport? Weil das loszulassen, wenn man das nicht tut, würde ja auch bedeuten, dass vielleicht irgendetwas anderes auftritt oder man etwas vermisst. Oder an was ist bei dir der Sport vielleicht auch gekoppelt?
Also tatsächlich habe ich von Anfang an, also von Grundschul an, war ich jemand, der gegen jemand anders rennen wollte. Der gegen jemand anders so schnell wie möglich, so lang wie möglich irgendwas machen wollte. Das war nie so, dass ich jetzt irgendwie von meinem Papa gesagt hätte, oh, heute ist ein Rennen und ne, und dann das so gepusht wurde. Ich fand schon immer, das hat mich ausgemacht. Also und das ist auch was mich wirklich erfüllt, an Grenzen zu gehen. Also ich mach's auch gern, ich find's auch mal geil, wenn man sagt, man geht jetzt ewig lang Radfahren und dann sind viele Höhenmeter dabei und dann fängt's vielleicht an zu regnen, dann muss man da durch, dann man geht so an Leistungsgrenzen, das mag ich gern. Und ich brauche das dann auch nicht zeigen. Also das ist wirklich für mich persönlich schon immer so gewesen. Und ich glaube, weil Michael sagt immer, du kannst es aufhören in Sport, aber ich bin mir sicher, dass wir in 3 Wochen in irgendeiner anderen Sportart dann wirst du sagen, so, und da will ich jetzt so gut wie möglich werden, weil es dich einfach ausmacht. Und deswegen gebe ich es noch nicht so ganz auf, weil das ist schon was, wo ich sag, eigentlich liebe ich das, auch zu merken, wenn man trainiert und so und dann irgendwie eine gute Einheit macht. Ich bin sehr schlecht darin zu sagen, oh, das war eine gute Einheit. Aber zu merken, dass mein Körper was leisten kann, das macht mich einfach zufrieden.
Das ist aber auch was ganz Wichtiges, weil es scheint ja sehr an deine Persönlichkeit gekoppelt zu sein. Also wenn von klein auf diese intrinsische, das ist ja eine ganz starke intrinsische Motivation bei dir, die vielen auch fehlt, die sehr wichtig ist, um auch erfolgreich zu sein. Und dann ist es ja schon ein Stück weit einfach an dich als Mensch, an deine Persönlichkeit gekoppelt. Und das ist natürlich schon auch eine Aufgabe, weil das würde ja bedeuten, du müsstest sehr, sehr viel investieren, auch in eine neue Identitätsfindung, sage ich jetzt mal. Und solange es möglich ist, es so zu vereinbaren, ist es der Rahmen, wo du dich als Mensch halt doch auch dann wohler fühlst wie ohne.
Ja, doch. Also ich glaube auch, wie schon gesagt, es ist schon eine Art von Identität, definitiv. Natürlich überlegt man, okay, beruflich und wie könnte man dies oder jenes anders machen, um auch Geld zu verdienen. Und jetzt zum Beispiel mit dem Coaching, was der Michael macht, ja, da können wir klar, da können ich mit einsteigen, das könnte man irgendwie alles noch ein bisschen anders machen und mehr machen und hier und da. Da geht's gar nicht drum. Aber ich menschlich würde da schon viel damit erstmal verlieren, sag ich mal. Ja. Dass ich auf eine andere Art und Weise wieder finden müsste. Ja.
Was würdest du denn machen, weil du vorher meintest, auch mit deinem Therapeut arbeitest du daran, was du machen würdest, wenn du nicht mehr Triathletin wärst? Was wäre denn der Plan? Wie meintest du A plus 1?
Ja, tatsächlich, also sagen wir es mal so, wir sind eigentlich sehr offen, was das Leben angeht. Wir haben keinen festen Plan. Wir sind jetzt zwar beide in einem Alter, wo man sagt, ja, da denkt man dann schon drüber nach, oh, baut man ein Haus und wo und so. Und das ist bei uns irgendwie gar nicht der Fall. Wir sind noch sehr, was das Leben für uns halt bereithält. Wir schauen einfach mal. Und wir beide sind auch schon ein bisschen ich hatte immer Tiere, jetzt auch einen Hund und ich hatte früher einen Pony und wir sind beide sehr tierempathisch, würde ich mal sagen. Also ich würde nicht ausschließen, dass es in eine ganz andere Richtung gehen würde und wir uns eher in Richtung Tierschutz bewegen würden tatsächlich. Mhm. Aber auch da, wir haben noch 5 andere Dinge, die wir uns auch schon überlegt haben, die wir toll finden würden. Also es ist tatsächlich so, wir sind, das und das ist auch das Schöne an meinem Partner oder an unserer Konstellation, dass wir so wie soll ich sagen, auch ein bisschen so abenteuerlustig sind und uns ganz viele Sachen vorstellen könnten, was es aber auch wiederum einfacher macht, zu wissen, okay, wenn es wirklich nicht mehr funktionieren sollte, dann wüsste ich, wir könnten uns zusammensetzen und überlegen, wie könnte unser Leben aussehen.
Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Sache, du hast jetzt schon ein paar Mal angesprochen, ich meine, die meisten werden es jetzt herausgehört haben, aber dein Partner, der Michael, ist eben, also zum einen dein Partner, zum anderen aber auch dein Trainer, was ja witzigerweise ja schon auch im Triathlon ab und an vorkommt. Und er hat selbst ja auch Triathlon gemacht früher, gell?
Genau,
war Triathlet. Ja. War es auch, um mal nochmal Richtung 2023 zu geben, also man hört raus, er spielt oder war eine sehr, sehr wichtige Ressource.
Definitiv.
Und neben deinem Partner, der das sehr eng miterlebt hat, und es ist ja dann auch toll, einen Partner zu haben, der da sehr empathisch auch mitgehen kann, weil auch für einen Partner ist es tatsächlich oder für Angehörige oft nicht sehr leicht, der Umgang mit psychischen Erkrankungen. Was waren denn nochmal so die ersten Schritte? Also du hast es wahrgenommen und dann bis zum ersten Therapeutenkontakt.
Also ab dem Punkt, wo ich es wahrgenommen habe, war es dann halt einfach so, ich merke, ich verändere mich, aber irgendwann hat dann auch so der Michelin und wieder darauf hingewiesen, so da war es dann halt fiel auch noch die Thematik, okay, du darfst dich nicht ganz so viel reinstressen und so und du musst es ein bisschen entspannter sehen, halt, so wie es halt so ist. Und ja, aber wo es dann wirklich immer schlimmer wurde, hat er dann auch schon mich mehrmals darauf hingewiesen, ob wir uns denn nicht mal einen Therapeuten suchen wollen. Und ja, aber man muss schon auch selber sagen, wie es halt bei vielen Sachen auch ist. Man muss selber sagen, okay, ja, ich kann nicht mehr, ich brauche jetzt jemanden, weil ansonsten du kämpfst dagegen was an, weil ich habe es auch bei mir gemerkt, es war so eine innerliche, da war ein sehr starker Gegendruck, dass ich das auf keinen Fall machen wollte. Also ich wollte auf keinen Fall zu einem Therapeuten. Ja, definitiv. Und irgendwann war es dann aber so, wo ich selber, wo ich fast innerlich so ein bisschen so, ja, wie zusammengesackt bin und dachte, ich kann es einfach so nicht mehr. Und dann hat er wirklich gleich gesagt, okay, also er hat es auch natürlich mit wahrgenommen und hat dann versucht, unzählige Therapeuten zu erreichen, um so einen Platz zu finden, weil dann war es auch so schlimm, dass man dann überlegt hat, okay, wir finden jetzt keinen Therapeuten, was für Möglichkeiten gibt es jetzt überhaupt, und wir sind dann nur durch Zufall auf den gestoßen, wo ich auch jetzt bin. Genau.
Also war es auch kurz dann, davor, dass ihr überlegt hattet, auch in die Klinik zu gehen?
Ja, also es war praktisch so, ja, also es war so, dass wir gesagt haben, jetzt brauchen wir jemanden. Und dann ist es ja auch gar nichts. Also es sagt kein Therapeut, ja, dann können Sie gern morgen vorbeikommen.
Das ich wollte halt gerade sagen, wir machen das Fass jetzt nicht auf, aber nee. Appell an unsere auch aktuelle Thematik der Kürzung der Honorare,
super schwierig.
Beziehungsweise auch der langen Wartezeiten. Das ist immer schwierig, wenn man sagt, jetzt bräuchte man wirklich Hilfe, und dann heißt, Mensch, ich sehe gerade auf meiner Warteliste, Oktober 26, so in 6 Monaten, rufen Sie doch da nochmal an.
Genau, ja, tatsächlich war es wirklich so.
Ja, und ich weiß
gar
ist
nicht,
kein Scherz.
Im Umkreis von, ich keine Ahnung wie viele Kilometern, das waren bestimmt 40, 50 Anrufe, die der Michael da getätigt hat. Weil man muss sich auch bewusst machen, was natürlich bei dem noch schwieriger wird, wenn es so wenig Therapeuten gibt und du anrufst, also du hast so wenig Energie mehr. Also ich selber hätte niemals so angerufen. Ja. Und dann, also du selber hast eh so wenig Energie, dann rufst du keine 50 Leute an, bevor du irgendwie Hilfe bekommst. Dann macht's jemand anders für dich, dann findest du nichts. Also bei mir war es wirklich so, der Michael hat alles gemacht und hat nicht aufgegeben, dass halt das irgendwie was wurde. Und genau deswegen ist aber auch so, warum ich damit so offen umgehe, weil ich mir denke, ich habe jemanden, der wirklich da sehr empathisch ist, der sehr viel Wissen da irgendwie auch hat, weil er sich viel beliest und weil er das Bestmöglichste halt irgendwie jetzt aus der Situation machen möchte. Aber wie viele Leute haben das denn nicht? Und deswegen versuche ich, wenn es irgendjemand gibt, der darüber redet, um mal zu zeigen, dass es wirklich, ich meine, es ist auch in unserem Umkreis, es hat auch schon Leute Leben gekostet. Und da dann einfach so ein bisschen, ja, so damit umzugehen, wie ja, das gibt's in unserer Gesellschaft, aber das finde ich schon schwierig, muss ich sagen.
Ja, es ist schwierig, und du hast absolut recht. Ich kriege das ja selbst mit. Ich versuche tatsächlich mal sehr, sehr schnell Termine. Also bei mir kriegt man tatsächlich innerhalb von 2 Wochen einen Termin. Aber das heißt ja dann auch nicht, dass ich die Therapie sofort anfangen kann.
Anfangen kann, ja.
Ja, und das ist tatsächlich ein Riesenproblem, was ja auch, aber das machen wir jetzt heute nicht hier zum Thema, was ja gerade gesellschaftlich auch viel diskutiert wird aufgrund der Entscheidung der Honorarkürzungen. Aber deswegen ist es auch schön, dass du das auch nochmal gerade wirklich beschreibst, wie das so abläuft in der Realität, dass das nicht so ist, naja, ich rufe dann wo an und dann kriege ich da Hilfe. Das ist so einfach, ist das nicht. Vor allem, wenn man es selbst machen muss. Und das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, wenn man Unterstützung bekommt. Aber wenn es einem so schlecht geht, und meistens ist der Prozess ja so, man sucht erst Hilfe, wenn es einem so schlecht geht, dass man eigentlich sich gar keine Hilfe mehr suchen kann. Also wenn die der Leidensdruck so hoch ist, dass einfach gar nichts mehr geht. Und dann würde man Hilfe annehmen. Ist natürlich blöd, aber es ist eh klar. Man muss es selbst spüren und sich dazu entscheiden. Und das ist kein so einfacher Schritt. Aber es funktioniert, es funktioniert. Man muss dann halt einfach nur dranbleiben. Das stimmt definitiv. Was du jetzt gerade so beschrieben hast, also man könnte damit ja 2 Stunden füllen. Wir haben jetzt über die, wie es losging mit den Symptomen, dann wie man einen Therapeutenkontakt herstellt, Unterstützung braucht. Wie war das? Es gab ja dann einen relativ abrupten Stopp, kann ich mir vorstellen. Oder hast du überhaupt eine Trainingspause eingelegt? Weil gerade für jemanden wie dich in deiner Sportart mit so unheimlich großen Trainingsumfängen stelle ich mir das schon schwierig vor. Also für den Kopf, aber auch körperlich so einen abrupten Stopp zu haben. Weil dein Körper ist es ja auch gewohnt, diese riesen Bewegungsumfänge zu bekommen.
Ja, das ist richtig. Ich finde das immer, also bei mir war es ein ganz großer Unterschied, wie ich das Ganze betitel, in Form von Training und Sport machen, sozusagen. Mhm. Wir haben mit dem Trainieren sofort gestoppt. Mein Training Peaks war leer. Es gab keine Zahlen mehr, es gab nicht mehr, was ich mache, es gab keine Rennen mehr, die ich im Sommer machen werde. Es war einfach, das war gelöscht. Aber der Sport war immer noch da. Also wenn ich früh aufgestanden bin und dachte, Mensch, heute schönes Wetter, und weil ich war ja dann praktisch allein, bin allein wieder zu meinen Eltern gezogen, weil wir ja eben in Girona waren. Ich habe den Michel gebeten, er soll in Girona bleiben, weil er, wie gesagt, auch Sportler war, Triathlet, und ich wollte, dass er das weitermachen kann und ich aber die Distanz zum Triathlon bekomme. Mhm. Niemanden sehe, der jeden Tag zum Training geht.
Girona nicht so einfach.
Richtig, genau. Ja. Außerdem war ich dann ja auch bei meinem Therapeuten regelmäßig, und genau, und dann war es für mich einfach zu sagen, nach was ist mir, und dann habe ich das, keine Ahnung, habe ich einfach, bin ich ein bisschen gelaufen, wenn ich Lust hatte, war ich schwimmen oder ein bisschen Kraft gemacht. Also ich habe immer noch, teilweise auch habe ich früh und abend noch trainiert, natürlich jetzt nicht mehr dreimal am Tag und auch nicht in der Länge, nicht in der Intensität, aber ich habe gemerkt, dass relativ schnell die Lust am Bewegen wiederkommt, und je nachdem, Stück für Stück, habe ich dann immer mit mich Rücksprache gehalten. Ich würde gerne mal wieder ein bisschen Intensität einbauen, oder was könnte man denn machen? Und er ist da sehr gut drin, in spielerisch irgendwelche Sachen einbauen, ohne dass man jetzt da so eine direkte Vorgabe hat. Und genau, dann ging es eigentlich relativ zügig auch wieder, dass ich sage, okay, ich habe ein bisschen Intensität trainiert, und aber ganz wenig mit irgendwas tracken, mit irgendwelchen Zeiten, Vorgaben, sondern ja, wie gesagt, eher spielerisch.
Das finde ich total spannend. Jetzt lerne ich was daraus, zu differenzieren zwischen Training und einfach nur Sport machen. Und es war ganz spannend, dich jetzt zu beobachten, die Zuhörer, Zuhörerinnen sehen dich ja nicht, aber dich zu beobachten, wie sich dein kompletter Gesichtsausdruck, also die Mimik auch verändert hat, bei dem ich durfte halt dann Sport machen, und dann konnte ich mir überlegen, wenn die Sonne scheint, habe ich die, also so einfach, wo es darum ging, auch wieder der Bewegung einen Raum zu geben, der nur damit zu tun hat, wie fühlt es sich gut für mich an und wie fühle ich mich wohl dabei. Das war jetzt irgendwie ganz schön, aber das ist ein wichtiger Punkt, ja, Training und Sport machen.
Ja, weil Training ist immer zielgerichtet,
ist Beruf
auch. Ne?
Ziel und Beruf.
Genau, das ist, es ist trainingsgerichtet, das ist das, was ich auch mache. Alle sagen, ja, man sucht sich selber aus, das stimmt, aber jeder andere sucht seinen Beruf ja auch selber aus
auch
und
selber
hört dann
aus.
Nicht auf, wenn es dann schwierig wird oder so, sondern man macht dann ja auch weiter.
Richtig.
Und genau, deswegen, das war für mich schon wichtig, und Sport treiben, das, wie du schon vorhin gesagt hast, gehört zu meiner Identität, da brauche ich keinen, da habe ich auch nichts, was ich überwinden muss, also und bin dann relativ, wie gesagt, schnell zurückgekommen.
Jetzt wollen wir ja auch ein bisschen noch über den Film sprechen. Ich finde das total schön und auch bewundernswert, dass man gerade über so eine Verwundbarkeit Leute es an sich so nah ranlässt auch. Und der Film wurde ja über wie viele Jahre gedreht?
Eins.
Ein
über
Jahr.
Ein Jahr, ja.
Genau. Du sagst, dass der Film ein Teil der Aufarbeitung war. Wie würdest du das beschreiben? Oder wie kann man das verstehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich weiß gar nicht, manchmal merke ich jetzt schon, dass es auch ein Teil davon ist, dass es sich manchmal auch wieder ein bisschen festsetzt. Mhm. Weil natürlich vor allem jetzt im Moment, kurz bevor der rauskommt und so, man schaut sich oft was an. Es nimmt dann oft mit, aber man merkt auch, für mich ist zum Beispiel so, für viele ist es so, wenn ich das sehe, dann sehe ich mich. Aber ich habe das letzte Mal auch gemeint danach, so auf die Art, wow, die hat es ja auch geschafft. Mhm. Es ist ganz konträr, also es ist für mich irgendwie ein bisschen noch surreal, dass die Person, um die es da geht, dass es meine Geschichte gerade ist. So. Und umso schöner ist aber auch, dass ich mir jedes Mal denke, wenn ich sehe, hey, man hat es ja geschafft. Mhm. Also es ist, ob es eine Art der Aufarbeitung ist, ist schwierig zu sagen, weil wie du schon auch gemeint hast, es ist sehr wellenförmig, es kommt immer wieder, man kriegt es wieder etwas unter Kontrolle, dann kommt es wieder extrem stark zurück. Man versucht damit zu leben und wie gesagt, es macht es einem auch oft schwer, da ständig jetzt den Kontakt damit zu haben. Ja. Aber auf eine gewisse Art und Weise zeigt es ja auch halt, okay, wir haben das jetzt schon einmal so hinbekommen, das schaffen wir wieder und wieder und wieder. Ja.
Spricht ja auch ein bisschen der Titel des Films dafür.
Ja. Ja.
Unbroken, oder?
Mhm, ja.
Ja, Unbroken. Wie würdest du denn den Film in 3 Sätzen beschreiben?
Natürlich ist er sehr emotional auf eine gewisse Art und Weise. Aber auch, ich hoffe, dass er auf jeden Fall Mut gibt. Mut, dass man einfach daran festhält, auch in schwierigen Phasen den Weg weiterzugehen. Also wenn man den weitergehen möchte, also in zu dem Ziel hin, dass man verfolgt, sage ich mal, dass man nicht aufgeben soll. Und vor allem aber auch, dass man nicht nur, weil man nach außen hin etwas Stärkeres verkörpert, wie zum Beispiel einen Profiathleten oder so, dass man trotzdem sehr verwundbar ist auf eine gewisse andere Art und Weise. Und dass beides, also dass man beides sein kann und auch beides sein darf. Ja, das ist mir eigentlich wichtig, irgendwie rüber zu kommen, dass ich möchte dadurch vielleicht auch ein bisschen einfach so die Tür so einen kleinen Spalt für andere aufmachen, die nicht so viel drüber nachdenken müssen, kann man das sagen und ja.
Ja, ich glaube, der Spalt ist ja auch, also ich glaube, die Tür ist ja nicht mehr zu. Ich glaube, es gibt ja inzwischen Gott sei Dank schon einen Spalt und man darf
den
Spalt vielleicht noch ein bisschen weiter öffnen. Ich habe, wie gesagt, ich habe es jetzt auch in den letzten Jahren erlebt, aber auch sehr positiv erlebt im Sinne von, dass da mehr Offenheit für da ist. Ich nenne es inzwischen auch, oder habe diesen Begriff Dual Processing gefunden in meiner Arbeit, dass man mit dem oft ganz gut arbeiten kann, gerade mit Athleten, Athletinnen. Sagt, wir arbeiten an dem einen Thema. Das kriegt Raum. Auf der anderen Seite arbeiten wir aber an der Leistungsoptimierung. Muss man vielleicht dazu sagen, wenn ich jetzt mit jemandem sportpsychologisch arbeite, und merke, okay, kommt irgendeine Symptomatik, die doch einfach tiefer liegt, dann source ich das auch meistens aus und sage, es wäre gut, da vielleicht wirklich auch therapeutisch zu arbeiten, also auch wenn ich es könnte, aber um das nicht zu sehr zu vermischen.
Ja.
Und damit es aber auch den entsprechenden Raum kriegt bei einem Therapeuten, Psychotherapeuten, und wir arbeiten weiter an der Leistungsoptimierung. Und es ist beides möglich. Es ist ja auch bei Leuten, die normal arbeiten, gehen, müssen ja auch an beiden arbeiten.
Ja, das ist
und das ist möglich. Oder man muss eben vielleicht einen anderen Weg einschlagen, aber das ist ja auch ein Prozess, diese Entscheidung zu treffen. Die muss man ja auch, das ist, finde ich, auch ganz wichtig. Wir müssen meistens Entscheidungen meistens nicht heute treffen.
Ja, das
aber
ist
kann
gut.
Schon mal. Ja, genau. Das ist immer gut, finde ich auch. Entscheidungen treffen ist anstrengend. Also irgendwann muss man sie treffen, aber weil nicht, Entscheidungen nicht zu treffen, ist auch anstrengend, aber man kann sie sich auch erarbeiten und irgendwann fühlt man die Entscheidung auch. Und ich glaube, das ist auch ein schöner Prozess, die Entscheidung zu fühlen und sich dann eben für das zu entscheiden, was sich auch gut anfühlt. Ob es richtig ist, wissen wir immer erst im Nachhinein.
Das ist richtig.
Julia, wen möchtest du oder möchtet ihr denn mit dem Film erreichen und warum? Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen.
Ja, also mir ist es gar nicht, also auf eine gewisse Art und Weise ist es natürlich Betroffenen, ist es natürlich mir wichtig, an die irgendwie ranzukommen. Und es muss jetzt gar nicht eine Depression sein, sondern viele Bereiche, in denen man struggelt oder den Mut verliert. Also das muss man ja gar nicht so kategorisieren, sage ich mal. Aber auch fast mehr so das Umfeld. Also egal jetzt, ob passiv oder aktiv betroffen, weil ich weiß oder ich kann mir gut vorstellen, wie schlimm es ist auch für Betroffene, die, also passiv betroffen für Angehörige oder Verwandte, Freunde, wie auch immer, dass es einfach nicht so einfach ist, aber dass man da auch irgendwie so, hey, das ist so eine Teamleistung und gibt niemanden auf, so, das kann auch wieder besser werden. Aber auch, also jemand, der gar nicht bis jetzt betroffen ist, einfach den Raum dazu ein bisschen mehr zu öffnen, hey, wie kann sich sowas anfühlen und einfach was, ja, da einfach mehr Zugang zu schaffen. Und weil du ja, hatten wir ja vorhin schon das Thema, wie schwierig das ist, jemanden zu zeigen, was, wie intensiv diese Krankheit ist und auch wie schlimm auf eine gewisse Art, ja. Und wenn man da vielleicht einfach das visuell ein bisschen sieht und auch da mitempfindet, ja, dadurch einen anderen Zugang dazu bekommt, ja.
Ja. Und ich glaube, genau deswegen wurdet ihr ja auch unterstützt in eurem Film von der Robert-Enke-Stiftung, die ja von der Theresa Enke geführt wird, in Gedenken an ihren Mann, der unmittelbar nach einem Bundesligaspiel sich das Leben genommen hat. Und seiner Frau ist es ja ein sehr großes Anliegen, eben die Krankheit sichtbar zu machen.
Ja, ja.
Das finde ich auch total schön, dass ihr da auch zusammengefunden habt und eben diese Unterstützung da ist.
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, das war für mich, hat mich super gefreut. Das war, glaube ich, auch eins der Dinge, wo ich, also im Zusammenhang mit dem Film, wo ich mich richtig gefreut habe, dass das funktioniert, weil mir war es sehr wichtig, dass der Film auf einer Grundlage basiert, die abgesegnet ist und wo man so wie so einen grünen, irgendwie so einen Stempel drauf bekommt, dass das alles ja medizinisch oder therapeutisch auch ein bisschen untermalt ist, weil für mich wäre es sehr schwierig gewesen, wenn ich das einfach so erzähle und dadurch, dass es so schwer greifbar ist und man kein Bild dazu hat, war es mir wichtig, ja, dass zum Beispiel auch mein Therapeut auch selber da drin vorkommt. Und ja, dass man da ein bisschen mehr, dass man das mehr kategorisieren kann. Und das hat natürlich, wenn dann die Robert-Enke-Stiftung da noch Teil ist, dann brauche ich mir darüber keine Gedanken machen, weil dann ist es einfach wirklich in der, findet man es in der Kategorie Depression und Aufklärung. Ja.
Ich weiß jetzt gar nicht, es ist jetzt gut über 10 Jahre. Ich kann es jetzt gerade gar nicht mehr sagen, wie lang es her ist. Aber
ich will auch keine falsche Information sagen.
Wirklich ganz besonders, dass er einfach sehr, sehr lange funktioniert hat. Also wie gesagt, der war Nationaltorhüter auch und hat noch ein Bundesligaspiel absolviert. Also es ist nicht wirklich aufgefallen. Also muss man sich mal vorstellen, auf dem Niveau Leistung erbracht. Und trotzdem sah es in ihm innerlich so dunkel aus. Also ähnliche Bilder vermutlich, wie du sie auch vorher beschrieben hast. Und deswegen finde ich das auch irgendwie sehr schön, dass ihr da auch zusammengekommen seid. Und wir wollen jetzt auch gar nicht zu viel spoilern, was es in dem Film geht. Weil den Film gibt es nämlich jetzt zu sehen. Und daher, Julia, wo gibt es den Film zu sehen? Ab wann und wo können wir die Tickets kaufen?
Ja, am 30. April wird die Premiere in Hof sein, also hier, wo ich herkomme. Mhm. Und dann die nächsten 2 Maiwochen sozusagen, machen wir so eine kleine Deutschlandtour. Wir sind dann daraufhin in Füssen, dann in Köln, in Würzburg, in Potsdam und in Hamburg. Genau, und Köln ist aber tatsächlich derzeit ausverkauft. Also
Triathlon-Fans, ne?
das freut mich auf jeden Fall. Es ist nur natürlich, cool. Mal gucken, ob wir noch einen größeren Saal bekommen. Aber derzeit, wie gesagt, ist der schon mal voll. Aber ansonsten gibt es noch Tickets. Und
wo finden wir denn die Termine und Tickets?
Der kommt. Also grundsätzlich läuft das alles über Ticketbro. Aber man kann auch einfach jetzt, wenn man in mein Instagram-Profil geht, ist alles oben in der Bio oder auch man findet leicht über unsere Website, also projectphysicalpower.com. Auch darüber kommt man leicht zu den Tickets.
Das heißt, das verlinke ich dann auch alles nochmal oder werde es in die Shownotes schreiben, wen es interessiert und wer in der Nähe wohnt. Ich glaube, es ist sehr lohnenswert. Mich hat natürlich auch gecatcht, die Eingangsszene des Trailers, eine Fjord in Norwegen.
Ja, das sind natürlich sehr beeindruckende Bilder.
Sehr beeindruckende Bilder, genau. Ich als großer Norwegen-Fan und Ja, ich freue mich auf jeden Fall, den Film zu sehen. Ich hoffe, dass ich es nach Füssen schaffe. Das wäre bei mir um die Ecke hier von Garmisch-Partenkirchen.
Ich würde mich
Hatten wir
freuen,
schon
wenn wir uns sehen.
darüber gesprochen, dass wir uns da sehen. Und ja, würde mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin auch eine der Stationen wahrnimmt und den Film Unbroken mit Julia anschauen möchte. Liebe
Ich freue
Julia,
mich natürlich über jeden, der kommt.
definitiv. Es ist einfach auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, das Raum bekommen soll. Und was ich jetzt auch wirklich schön fand, so am Ende unseres Gesprächs, es ist ein schweres Thema. Es war aber ein leichtes Gespräch mit dir. Und das fand ich jetzt sehr, sehr schön. Und so sollte es auch sein, auch wenn ich weiß, das sind immer wieder Wellen. Aber ich bedanke mich total bei dir für deine Offenheit, da auch so drüber zu sprechen, und glaube, dass du auch ganz, ganz viele heute berühren konntest und sich angesprochen, und vor allem die Nahbarkeit war spürbar. Das fand ich sehr schön.
Ja, vielen Dank für deine Worte.
Sehr gern. Ja, vielen Dank auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr heute wieder bei Sport im Kopf dabei wart. Wie immer freue ich mich natürlich über Feedback und Anregungen. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Und noch mehr, wenn ihr das nächste Mal natürlich wieder zuhört. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir sehr gerne ein Sternchen auf zum Beispiel Spotify, damit auch andere den Podcast schneller finden. Liebe Julia, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Du hast jetzt sicherlich einen Trainingstag vor dir.
Ja, aber heute ist Montag, ein kleiner nur.
Heute ist Montag, ja, okay, das ist ja schön. Bei den Triathleten starten die Montage gemütlich, oder?
Ja, da ist dann so das ganz andere drumherum.
Ja, stimmt, die Orga. Und dann sehen wir uns vielleicht in Füssen.
Ja, super. Vielleicht bis
Mach's
dahin.
gut.
Vielen Dank.
Danke. Ciao.
Tschüssi.